Ja, Ronny, warum hast du denn noch noch nicht in Kryptowährung investiert?
Ja, weil ich generell schlecht bin, wenn es um so Börsen- und Aktienkram geht. Ich da immer irgendwie nur böhmische Dörfer verstehe. Und mir gesagt habe, ach, da mache ich jetzt auch nicht mit.
Genau, und du hattest aber neulich doch eine Erleuchtung und gesagt, jetzt investiere ich in Facebook, jetzt mache ich das und eine Woche später, Viertel vom Wert weg. Tut mir leid.
Ich heiße da nicht Simon Kretschmer.
Hallo und herzlich willkommen zum Laberkäse, unserem Podcast für die alltäglichen Dinge des Lebens. Wir hier von Nerdzig sprechen gerne über Nerdkram und wenn wir mal nicht über Nerdkram sprechen, dann nutzen wir diese Plattform. Und bei mir ist heute der.
Der Ronny, guten Tag.
Guten Tag und ich bin der Sascha. Hallo.
Die Rechte liegen übrigens bei mir an meinem Namen.
Wie meinst du?
Na, meine Rechte, die liegen halt bei mir an meinem Namen, dass ich die besitze. Also die kannst du jetzt auch nicht, wenn ich jetzt ein Foto quasi verschicke, dann kannst du die auch nicht digital erwerben, die Rechte an meinem Namen.
Aber ich könnte einen Ronny als NFT verkaufen.
Kannst du probieren, ja, aber da mache ich halt eine Kopie von und dann habe ich das Bild auch.
Nee, das so einfach geht das nicht. Das musst du dann als eigene NFT verkaufen, als den besseren.
Siehst du, und da sind wir schon voll im Thema. Wir haben nämlich auch nicht so richtig verstanden, wie das geht, aber wir wissen, es ist Bullshit.
Do your research. Auf Deutsch mach deine Recherche. Oder Nachforschungen.
Ja.
Na, es geht aber nicht heute nur um Krypto und NFTs und so. Wir hatten ja auch
Nö,
gesagt,
nö,
so
nö.
allgemeiner Marketing, Buzzword, Bullshit, wo wir, glaube ich, sowas in der Richtung schon mal hatten irgendwie, oder?
Na, wir haben bei Social Media, glaube ich, mal sowas Ähnliches mit reingenommen. Oder hatten wir das schon mal ganz früher? Ich weiß gar nicht. Das
Ah,
ist
nee,
eine
ich glaube,
sehr
ich hatte
gute
das im
Frage.
anderen Podcast.
Na,
Marketing,
wir
bla
sind immer
bla.
mal, wir sind immer mal drauf eingegangen. Das ist es halt eben. Aber das verbindet sich ja mittlerweile auch mit diesem Krypto- und NFT-Quatsch. Verbindet sich ja das, weil du ja auch da ständig mit irgendwelchen Buzzwords um dich geschossen wird und du also nicht verstehen sollst, was es ist, aber es klingt halt alles geil, so nach dem Motto.
Da sagen wir es mal so, es ist halt die neueste Sau, die durchs Internet tätige Dorf getrieben wird. Der Unterschied zu anderen Dingen ist jetzt, es hängt halt mal ordentlich Geld oder imaginiertes Geld dahinter. Aber auch richtig ist, wenn die Leute erstmal investieren müssen. und deswegen, ja, also, es kommt einem überall hier vor. Es ist auch noch nicht so alt, dass das so groß in den Mainstream-Medien oder sonst wo um sich greift. Also wir reden jetzt von einer Sache, die vielleicht, sagen wir mal, so ein Jährchen in der großen Öffentlichkeit steht. Und durch die bekannten, weniger guten sozialen Medien, das sind alle, aber vor allem Twitter und sowas, ja, wird man da immer wieder überall mit konfrontiert. Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich mich nicht so sehr damit beschäftigt, bis ich jetzt, ich habe es halt so mitgekriegt, ja, so ein neuester Kryptokram und irgendjemand macht damit Kohle und das ist keine richtige Kohle, aber die richtige Kohle ist doch auch nur sich vorgestellt und nicht echt und nur halt von den miesen Banken sich zusammen überlegt. Ich befolge aber einem hübschen kleinen Blog von einer Journalistin, die das Thema Web3, so wird das ja heutzutage jetzt schon buzzwordmäßig umschrieben, wo irgendwie halt das Internet und Krypto drauf oder Blockchain. Und die hat einen kleinen Blog, der heißt Web3 is going great. Und da ist eigentlich eine Sammlung von allen möglichen Schindluder, der halt mit solchen Sachen getrieben wird. Das sind immer nur so kleine Zusammenfassungen mit Links dran. Und ich habe das so in meinem RSS-Reader abonniert und alle paar Tage kommt da was und es ist immer köstlich mit anzulesen.
Naja, was du mir ja geschickt hattest, das war dann auch, das war tatsächlich mal wieder ein bisschen was größer in den Medien war. Diese Geschichte, dass da ja Leute zusammen Geld gesucht haben, also sich gesammelt haben und dann dieses Bilderbuch von Jodorowsky, der halt Dune damals sich da das war ja nicht mal ein Drehbuch, das war, glaube ich, irgendwie so ein
Das war ein Artbook.
Ja, so ein Artbook, wo gleichzeitig aber auch schon so erste Story-Entwürfe mit drin waren irgendwie. Und das ist halt ein riesengroßes Ding. Ich weiß damals, das hatten sie mal in der Dokumentation, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann, Jodorowskis Dunes, da hatte er da auch davon gesprochen. Und es gibt nicht viele von diesen Büchern so. Und die haben das halt ersteigert für was weiß ich wie viele Millionen Dollar und so weiter und so fort. Und haben da irgendwie, ich glaube, die haben das NFT dazu ersteigert. Also richtig, habe ich auch nicht durchgeschaut.
Nein, die haben ein NFT dazu gemacht, das quasi alle mit reinschippen.
Ach ja,
genau. Und mit dem Geld, was eingesammelt wird, kauft man dann halt diese seltene Ausgabe des Buches. Und die haben das tatsächlich für das Zehnfache des geschätzten Auktionsstartpreises ersteigert. Also es war dann, ja, dann deren.
Genau, der Hammer ist ja dann eigentlich das, was dann danach kam, weil sie waren ja dann der festen Überzeugung, dass sie jetzt die Rechte daran haben und jetzt dann die volle Marketingmaschine anwerfen und sagen, Serie, Spielzeug, Film und so weiter sind wir voll drin. Was natürlich Bullshit ist, weil wenn du dir halt auch im Handel ein Buch kaufst, dann bist du nicht der Rechteinhaber.
Davon abgesehen, das ist ja nur eine Bearbeitung eines sowieso bestehenden Buches. Mm. Also, ja, die Frage ist halt, ist das dann, also natürlich ist, muss man dann sagen, okay, da kann man dann schon Blödheit unterstellen, weil das ist ja dann, also die haben ja das Geld genommen und haben damit dann was gekauft. Die haben nicht den Leuten quasi das Geld unter einem falschen Versprechen abgeknöpft und sind damit dann stiften gegangen, sondern die haben das ausgegeben für ein sicherlich schönes und interessantes, seltenes Antiquariatsexemplar, aber das ist halt... Ja, nicht mal wahrscheinlich das wert, was sie dann am Ende für bezahlt haben. Und, aber die köstlicher waren halt noch die ganzen Twitter-Kommentare darunter. Also das war halt schön verlinkt auf den offiziellen Tweet. Jetzt haben wir das und wir haben diese tollen Pläne, wir wollen eine Serie, das ist ein Zeichentrick, ein Anime, irgendwie was drauf machen, also quasi eine eigene Dune-Serie, basierend auf diesen, auf dieser Optik, den da halt Jodorowsky und sein Dings halt damals entworfen haben. Und also du scrollst und scrollst da durch über einen begeisterten Tweet nach dem anderen und alle so froh, bis dann mal einer kommt, wisst ihr, wie Copyright funktioniert? Ich glaube nicht. Was, wieso? Also auch nicht mal so, es dauert lange, bis dann mal jemand kommt, der sagt, ihr seid alle dumm. Sondern dazwischen nur so, ich hätte da vielleicht eine kritische Anmerkung. Mir kommt so vor, als ob das vielleicht nicht funktionieren könnte. Naja. Aber wer sich mit dem Thema gerne mal humoristisch auseinandersetzt, kann gerne Web3 is going great aufsuchen.
Ja, das ist halt allgemein, dass das ganze Problem, was da ja gerade aus Amerika auch kommt, ich muss halt jetzt jede Woche also das ist halt eine selbstständige Tätigkeit, die ich da habe, da mache ich für eine Firma die Recherche, die für Google eine Webshow produzieren. So. Und da geht es halt um so News für Creator und so weiter und so fort. Und da wurde von Anfang an gesagt, ja, wir möchten eigentlich hier mit diesem ganzen Blockchain, Krypto und Web3 möchten wir eigentlich nichts zu tun haben. Ja, ist ja auch kein Thema. So, und das Problem ist aber halt, die werden an News fast nur noch so einen Scheiß halt reingespült. Also es vergeht keine Woche, wo halt nicht irgendwie drin steht, ja, Influencer XY ist jetzt auch NFT, die Firma möchte gerne NFTs mitmachen, die haben jetzt ihre eigene Kryptowährung erfunden, hier wollen sie einen beraten, wie du im Web3 halt richtig viel Kohle machst und so. Und das Problem ist halt, dass extrem viele von diesen großen Firmen ja mittlerweile auch anfangen, da aufzuspringen auf diesen Zug. Als ob die das halt alle auch nicht so richtig begriffen haben. Also es wird wahrscheinlich da so ein paar Leute geben, die wissen, dass das Bullshit ist, dass das halt wie ein riesen Scam beziehungsweise wie eine riesige Veräpplungsmaschine halt eben ist und hoffen halt, dass sie schlau genug sind, diese Veräpplung auszunutzen, um halt ein paar dumme Deppen halt irgendwie abzuziehen halt. Aber es gibt halt auch genug, die damit schon zu Recht auf die Fresse geflogen sind. Also da war eine ganz lustige Mail-Nachricht damals dabei von jemandem, der hatte irgendein NFT gekauft, das auch richtig teuer war und dann hatte der das auf seiner Festplatte und dann hat irgendwie, entweder sind sie bei ihm eingebrochen oder es war irgendein Wartungsdienst, ich weiß nicht, jedenfalls haben die Festplatte mitgehen lassen. Da war halt dass diese NFT halt mit drauf oder auch seine Wallet, seine Krypto-Wallet und bla. Und haben halt dieses NFT halt kopiert, ganz normal. Also es war wohl ein JPEG und das haben sie halt eben kopiert und Ende im Gelände. Und dann hat das natürlich an Wert verloren. Er hat es halt auch nicht wiedergekriegt und dann haben sie es wohl irgendwie noch verbreitet, dass es noch mehr an Wert verliert. Also es war alles purer Bullshit, wo dann auch viele Leute drunter geschrieben haben. Also er hat sich dann irgendwie im Internet halt drüber ausgeholt und meinte halt so, ja, gebt mir das doch bitte zurück und das ist doch alles so teuer gewesen und bla. Und dann haben Leute drunter geschrieben, also Entschuldigung, wenn du selber zu blöd bist, es nicht zu kapieren, dass du auch einfach Rechtsklick kopierst. Und damit hat sich das Thema, also, hä?
Ja, also, wir hatten uns ja mal drüber unterhalten, oder hast du nämlich ein Video weiter verlinkt, das sich gerade damit sehr, sehr ausführlich auseinandersetzt, von dem Kanal Folding Ideas, Dan Olsen heißt der Mann, der macht relativ wenig Videos, dafür auch sehr, sehr ausführlich. Ich kannte den auch schon mal vor, da hat er sich über den Nostalgia Critic eine Folge von dem ausgelassen, eine Stunde.
Okay.
Die hatten eine Parodie gemacht von The Wall von Pink Floyd, von diesem Film. Und der ist offensichtlich Fan davon und hat das irgendwie sehr persönlich genommen und hat sich eine Stunde lang damit auseinandergesetzt, wie scheiße. Das muss man auch sagen, also dieses eine Video da von Nostalgia ist, glaube ich, das meist niedergevotetste, das sie je gemacht haben. Die haben sich unglaublich viel Mühe mit dem gegeben, weil es ja ein Musical ist und das haben sie sehr lang gedreht. Das ist der größte Flop in deren Geschichte, also von dem, was sie zeigen. Und daher kannte ich den, das ist mir aber jetzt erst später aufgefallen. Auf jeden Fall, der macht halt wenig Videos, macht die ja dafür sehr lang und sehr ausführlich und hat sie tatsächlich 2 Stunden lang mit diesem Thema auseinandergesetzt, schlägt den Bogen von der Finanzkrise 2008 nach heute, erklärt so die Geschichte, wie gerade die großen beiden Player Bitcoin und Ethereum auf den Markt kamen, wer dann noch mit dahinter steckt und wie das Ganze funktioniert. Und erklärt aber auch, was alles daran falsch läuft. Mhm. Und die ganze Kultur, die dahinter steckt, auch diese Crypto-Bros und sowas. Und also wir könnten hier nicht so viel meckern, wie der in der Zeit das alles ausführlich erklärt. Wer wirklich mehr verstehen will, wie das alles funktioniert und wer seine Verdachtsmomente, dass das alles Blödsinn ist, bestätigt haben will, der muss halt, der sollte dieses Video schauen. Ist halt auf Englisch, aber doch manchmal auch ein bisschen fachbegriffisch. Aber dafür finde ich ja auch sehr gut gemacht. Und das Schlimme ist ja eigentlich eher daran, dass es offensichtlich einfach eine Art, also Scam, also ein Betrug, eine Abzocke ist, die eigentlich immer nur wieder auf dem gleichen Prinzip basiert. Ein paar frühe Adopter fangen damit an, verschaffen sich eine Position von Macht und Einfluss und von naja, dass sie eben diejenigen sind, die im Prinzip am Ende die Bestimmer sind, sage ich jetzt mal, auch wenn es öffentlich immer dezentralisiert ist und so weiter, aber wer die meiste Kohle hat, bestimmt dann trotzdem, was dann passiert. Oder kann am Ende am meisten davon rausholen. Und der Rest, der jetzt sozusagen diese treuen Anhänger sind, sind wieder nur diejenigen, die um die Brotkrumen kämpfen. Und halt ja, von dieser Idee also eingenommen sind, sie können es schon schaffen.
Genau, und das ist halt das, was ich halt so traurig finde, weil es ja auch teilweise wirklich Leute betrifft, wo du eigentlich der Meinung bist, dass die doch schlauer sind als das. Also ich weiß, ich habe das im Umfeld mitgekriegt, halt auch gerade bei den Bohnen gab es da welche, wo das damals losging mit diesen ganzen Bitcoins. So.
Also du meinst da die Rocket ist dann
Beans. Die Rocket Beans, genau. Da hatten sich auch welche von denen diese Bitcoins halt damals geholt, wo das losging. Und da war das ja auch eine riesen Hype irgendwie, dann dadurch auch noch gesteigert durch Elon Musk, der ja auch irgendwie, oder Elon Musk, der ja auch irgendwie das noch mit befahren hat, der Vollidiot, der hat ja dann irgendwie eher so einen riesen Troll rausgemacht, weil dem interessiert es halt nicht, wenn er da so ein paar Millionen verliert. Das ist scheißegal so. Und der hat sich da, glaube ich, eher einen Witz draus gemacht, die Leute halt anzuheizen und sie dann fallen zu lassen, indem er, glaube ich, ich weiß nicht mal, was er genau gemacht hat. Jedenfalls hat er den Kurs so in den Ruin getrieben. Und von den Bohnen weiß ich zum Beispiel, dass da einige auch dabei waren, die haben richtig viel Kohle verloren. So. Und da habe ich mir von Anfang an schon damals auch die Frage gestellt, wie bekloppt seid ihr denn? So, also dieses Prinzip, schnell reich zu werden mit halt irgendwelchem Aktiengeschwurble oder sonst irgendwas, das hat ja schon, das funktioniert ja schon an der Börse immer nur so semi-geil. So. Da habe ich ja damals, da habe ich ja damals immer auch schon so lustige Gespräche geführt, damals, als ich noch studiert habe, halt mit einem Studienkollege, der ja auch seinen Aktienführerschein gemacht, also seinen Börsenführerschein gemacht hat und so weiter, der sich da richtig reingelesen hat in das Thema und dann auch erst so eine App installiert hatte, wo du halt quasi halt dieses ganze Aktiengehabe quasi in Spielform hast, also nicht mit echtem Geld halt arbeitest, und dann ist er also zu Testzwecken seiner Achtung nach, und dann ist er umgeschwungen auf die richtige Aktien- oder Börsengeschichte und hat dadurch auch schon ein bisschen Geld verloren. So. Und ich habe damals schon immer mit ihm diskutiert, dass das doch schon fast manchmal eine Art Glücksspiel ist. So. Und ich meine, es ist halt jedem sein Bier, aber diese Bitcoin-Geschichte ist ja nochmal eine Stufe drauf. So. Also ich verstehe halt einfach nicht, wobei bei den Leuten dann immer dieser Gedanke herkommt, okay, ich werde damit reich, ich schaff's so, ich bin derjenige, der es hinkriegt, ich habe das durchschaut, ich verstehe, wie das funktioniert, und dann klappt's halt nicht und sie sind halt stinksauer, alle sind schuld, die Börse ist scheiße, die Wirtschaft ist scheiße, die blöden Millionäre haben mich irgendwie verarscht, also sind dann halt so sichtlich überrascht, dass sie jetzt halt irgendwie verarscht wurden.
Naja, also gerade was halt Aktien angeht, ist das, also schnell reich werden mit Aktien, das ist also... Das ist erstmal dumm. Du kannst schnell arm werden mit Aktien. Aber wer halt ernsthaft irgendwie in Aktien investiert und sich da irgendwie auch ernsthaft damit auseinandersetzt, für den ist das eine Sache, die langfristig läuft, die tatsächlich irgendein Ziel hat oder die, wo er weiß, dass er da und da hingehen muss, dieses schnell, ich kann irgendwo was investieren und das ist dann das nächste geile Ding und das ist dann wie ein Lottogewinn, den ich dank meiner Intelligenz bekomme. Das ist ja eigentlich, glaube ich, so einfach, dass das dahinter steht. Ne? Also, dass es kein Glücksspiel ist, also für die Leute, die da sich so reinsteigern, dass es für sie kein Glücksspiel ist, sondern eine Frage des eigenen Könnens. Und das ist gerade so bei Kryptowährungen oder Blockchain auch, glaube ich, so die eigene Hybris, weil man denkt, okay, man kennt sich mit Computern aus, mit Blockchain und sowas, das verstehen die anderen nicht. Die sind halt dumm. Ich habe meine Research gemacht. Ich habe mich eingelesen, ich weiß, wie das so funktioniert. Und nun kann ich da einsteigen. Während halt in der Zwischenzeit auch immer mehr Dienstleistungen erschaffen werden, um den Zugang zu vereinfachen, damit auch jeder Otto Normalverbraucher, wenn er sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dort einsteigen kann. Was aber im Endeffekt, das wird auch so schön bei Voting Ideas gesagt, es wird halt immer nur der nächstgrößere Dumme gesucht. Also ja, ja. Es ist halt eine begrenzte Menge da an diesen Kryptowährungen, also nicht in den Währungen, sondern an den Münzen, sage ich mal, eine Bitcoin, ein Ethereum, was weiß ich, das ist die Menge ist begrenzt, so. Und es geht immer nur darum, dass jemand mehr von jemand anderem kriegt. Das heißt, es müssen neue Leute rein, die mehr Geld reinschieben, damit das wieder an denjenigen geht, der am meisten haben will. Stelle ich es jetzt, glaube ich, ein bisschen verquer dar, aber in dem Video wird es besser dargestellt. Auf jeden Fall geht es halt darum, das Prinzip ist darauf ausgelegt, dass das nicht etwas ist, wie es eigentlich schon verkauft wurde, nämlich eine neue Form des Zahlungsverkehrs, der dezentralisiert ist, von Banken und Staaten und Regierungen unabhängig und somit sicherer und somit auch sicherer vor neuen Crashes und sowas, weil dafür wird es ja nicht genutzt. Dafür ist es noch, oder es ist immer zu langsam gewesen. Also du kannst mit dem Bitcoin eigentlich nicht in den Laden gehen, blüm machen und es übergeben. Das dauert. Und das ist zum Beispiel auch so, da gab es vor kurzem mal, bevor das, glaube ich, abgeschafft wurde, bei Tesla konntest du so eine Seite ausfüllen, oder war halt so eine FAQ-Seite dafür, wenn du in Ethereum deinen Tesla kaufen willst. Und es kann mehrere Tage dauern, bis der Kauf bestätigt ist. Also wenn du eine Überweisung machst, jetzt von deinem PayPal-Konto, sage ich jetzt mal, dann geht das instantly. So. Und bei Kryptowährung dauert es halt. Und das heißt, das hat auch keine Vorteile gegenüber den bisherigen Sachen.
Und ganz im Gegenteil, das geht ja sogar noch weiter. Das geht ja dann in diese ganze, das ist ja ein Riesenkreislauf, ne? Das geht dann einmal da drin, dass es wahnsinnig umweltschädigend ist, die Scheiße überhaupt irgendwie zu meinen, wie der Experte sagt. Und was mich halt am meisten auch noch an der ganzen Sache nervt, ist halt, dass ja die ganze gute Hardware, die jetzt aktuell ist, halt dafür gebraucht wird. Das heißt, du hast da riesige Farmen an irgendwelchen Assis, die dann halt hier so Grafikkarten aufkommen, die neuesten Modelle, an die halt dann sonst kein Schwein rankommt, die halt, weil die halt diese Prozessorleistung und sowas halt haben. Das heißt, du kannst halt, kommst an die neue Hardware, jetzt auch in Zeiten von Corona und Lieferschwierigkeiten kommst du schwer ran, weil die die ganze Kacke aufkaufen, die halt überhaupt da ist. Du kriegst außerdem die neuen Konsolen nicht, die ja diese Hardware benötigen, weil die nicht nachproduziert werden können, weil halt diese Assis den Scheiß für ihre Krypto-Farming-Kacke aufgekauft haben. So. Und ich weiß noch, ich hatte mal ein Video gesehen gehabt, da haben sie so eine Farm in China, haben sie die halt irgendwie aufgelöst quasi, haben die halt, also Polizei halt, Razzia gewesen, haben die halt aufgelöst. Was haben sie mit den Karten gemacht? Die haben sie alle zerstört. Ich dachte, ich werde nicht mehr.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Das ist die Methode, die benutzt wird, dieses Proof of Work, also dass verschiedene Computer daran arbeiten und je mehr Computer du hast, umso mehr kannst du dann schürfen, dass das extrem Energieverbrauch ist. Und dass dieser Energieverbrauch eben meistens da stattfindet, wo mit sehr umwelt- und klimabelastenden Methoden Strom gewonnen wird. Das hatte man jetzt zum Beispiel in Kasachstan gehabt, als dort die großen Unruhen war und da gab es auch irgendwie Stromausfälle und so. Gab es einen Bericht, dass wohl gute 12%, ich glaube, es war Bitcoin oder ich weiß nicht, einer Kryptowährung, dort geschürft wird, allein in diesem Land, wahrscheinlich irgendwo in einer Ecke. Und der Großteil des Stromes in Kasachstan wird eben halt mit Kohlekraftwerken und oder so Ölheizkraftwerken und sowas, also richtig, der Carbon Footprint, richtig, richtig scheiße dort hergestellt, aber quasi ein Achtel des gesamten Schürfenvorkommens wird in einem Land gemacht. Und da siehst du dann auch, wer das dann alles macht. Das sind nämlich nicht die kleinen User zu Hause, die dann die Kohle machen, sondern halt diese großen Mining-Farmen. Und es ist ein System, das so nicht haltbar ist auf Dauer. Punkt. Ja. Das ist einfach, es sind Versprechen, die nicht gehalten werden können. Es werden einige dabei sein, die sich daran bereichern und viele, die damit baden gehen, und wird auch genauso schnell wieder vorbei sein, wie es gekommen ist. Spätestens dann, wenn halt gerade die illegalen Aktivitäten wieder so zunehmen, wie man es halt schon hatte, von wegen, dass halt irgendwelche Hacker irgendwo keine Ahnung, wie so eine Pipeline eben in Amerika so lahmlegen und das nur freigeben, wenn ihnen quasi Kryptowährung dafür bezahlt wird und weil das halt dann nicht nachverfolgbar ist, dass halt dann irgendwann das überall für illegal erklärt wird, dass man das überhaupt dort Geschäfte betreibt. Oder dass die Steuern darauf so gewaltig sind, dass es halt sich nicht lohnt. Also das hatte man, glaube ich, jetzt in Amerika so bei einigen, da gab es so einigen böses Erwachen, dass die quasi nicht die Einkünfte aus dem Mining nicht angegeben haben und jetzt halt mit einer riesigen Steuernachforderung konfrontiert sind.
Tja. Ja, und wie gesagt, eine NFTs ist ja dann halt eigentlich so der nächst beklopptere Schritt eigentlich fast schon gewesen von diesem ganzen Quatsch, weil, wenn man es mal halt runterbricht, letzten Endes habe ich noch von keinem einzigen NFT gehört, der mir jetzt irgendeinen Mehrwert gegeben hätte oder der überhaupt einen Mehrwert gemacht hat. Das sind halt entweder lustige Bildchen oder Animationen oder GIFs, die meistens auch hässlich aussehen. Das ist ja nicht mal irgendwas Geiles, wenn jetzt irgendwie einer gesagt hat, okay, pass auf, wir spinnen mal rum, die Mona Lisa digitalisiert. So. Und das ist halt nur diese eine Version da, die haben wir sogar noch mal ein bisschen verschönert. Das heißt, im Endeffekt, es sind jetzt noch mal hellere Farben, was weiß der Geier. Kannst du auch alles mit Fotos Shop machen und Co., machen wir uns nichts vor. Aber dass du halt sagst, du kannst da irgendeinen Wert drin sehen, aber es ist ja nichts. Stattdessen hast du so dumme Affenfotos, das ist ja so das größte Klischee. Irgendwelche hässlichen Affenfotos, die nicht mal hübsch aussehen. Das sieht teilweise aus, als ob die Gorillas jetzt irgendwie ein neues Maskottchen für ihr Album gesucht haben. Das ist alles Bullshit und ich raff halt nicht, dass da Leute so viel Kohle dafür ausgeben, um halt zu sagen, ich besitze da die Rechte dran. Ja, schön. Und jetzt, was
Es geht
Klasse, ja, da hast du ein Affenbild im Internet. Schön.
Es geht ja nur darum, um zu gucken, was es in der Zukunft wert ist. Es geht nicht darum, dass man Kunst erwirbt. Es ist darum, ein Spekulationsobjekt zu erwerben, für das man es später für mehr Geld wieder verkaufen kann. Nur darum geht's. NFTs sind nur dafür da, dass du in Kryptowährungen investierst. Alles, ja, ja. Alles andere ist Quatsch. Es gab halt ein paar prominente Beispiele, die halt mit Scheiß ganz viel Geld gemacht haben. Wo aber auch nicht ganz klar ist, dass die Leute dahinter steckten, teilweise, also dass die Künstler oder dieser eine Künstler zum Beispiel mit involviert war in der Sache und dass dahinter jemand steckt, dem es nur darum ging, diese NFT-Sache zu hypen. Das heißt, Leute, die sowieso viel Kryptowährung besitzen, kaufen das, um den Hype für die Kryptowährung anzuheizen und damit sozusagen ihren Stammbesitz, den sie haben, noch zu vervielfachen. Das heißt, ja, ja, dass sie unterm Strich sogar Gewinn gemacht haben. Das heißt, sie haben eine Menge Geld oder virtuelles Geld ausgegeben für ein Kunstwerk. Das hat aber geholfen, ihren eigenen restlichen Besitz in der Kryptowährung so im Kurs nach oben zu treiben, dass sie mehr haben, als sie ausgegeben haben. Es war eine Werbemaßnahme.
Und ja, das Schöne, da sind wir das nun. Schöne ist, ja, das Schöne ist ja auch, es wird ja auch immer behauptet bei diesen NFTs, dass das ja dann quasi also kopiergeschützt ist, beziehungsweise halt eben, dass das den Künstlern ja helfen würde, dass sie halt ihre Kunst nicht geklaut werden kann und so weiter. So, da gab es ja jetzt auch schon so sehr oft irgendwelche Beispiele, wo der Künstler gar nicht wusste, dass sein Kunstwerk, was auch immer er gemacht hat, sozusagen zu einem NFT umgewandelt wurde, sondern irgend so ein Vogel hat das halt irgendwie kopiert, beziehungsweise geklaut und hat sich da schön dran bereichert. Und der Künstler stand dann da wie August im Wald. Und das sind auch so eine Sachen.
Ja, meistens ist es kann. Dieser Token, das kann ja alles sein, es ist ja nur Code. Das kann einfach nur ein Link sein auf einer Website. Und dann kannst du das Bild runterladen. Und dann hast du schon zwei davon. Da hast du das auf der Website und eine Kopie bei dir auf dem Rechner. Schon vorbei mit der Einzigartigkeit.
Ja, also das Ding ist halt, ich verstehe ja, dass es Leute gibt, die sagen, okay, du musst halt irgendwie mal nach neuen Investitionen gucken, du musst halt gucken, was sind die neuen Trends und so, aber das ist ja nun wirklich so offensichtlicher Betrug, dass die da halt gar nicht weiterdenken, sondern so der Meinung sind, ja, the future, ich investiere, so nach dem Motto.
Also, was halt mich so sehr da eigentlich mit beschäftigt, ist nicht so sehr die Frage, dass das ein Betrug ist, weil das ist irgendwie offensichtlich. Und dass da Hype drumherum ist und dass da quasi sektenähnliche Zustände herrschen bei diesen Communities. Yeah. Das auch in dem Video nochmal sehr schön vorgeführt wird, weil der Mann in einen Discord-Channel beigetreten ist, um halt mehr darüber zu erfahren und dann einfach jede Spam-Nachricht von wegen kommt doch in unseren Discord-Channel angenommen hat, die ihm vor die Nase gesetzt wurde. Jede einzelne, um zu gucken, was da drin so vor sich geht. Nee, was halt da, was dann am Ende aber auch dahinter steckt, warum machen denn die Leute das? Also was steckt denn dahinter, dass die Leute sehen, okay, das ist die Erlösung für alle meine finanziellen Probleme, ich muss nichts tun, ich lasse den Rechner arbeiten, Strom ist sowieso billig und ich lasse das Programm laufen und kriege die Kohle. Also abgesehen natürlich von der offensichtlichen, sagen wir mal, Faulheit oder Aussicht irgendwie, dass man nicht viel arbeiten will, da ist irgendwas halt eben schiefgelaufen in den letzten 10 Jahren, wo halt ein riesiges Misstrauen gegenüber Banken, gegenüber dem Staat, gegenüber der Wirtschaft als solches, dass man sowieso nie aufsteigen wird. Und nun sieht man hier die Möglichkeit, es allen zu zeigen und sich halt voll und ganz auf dieses Schema einzulassen. Das ist so eher, warum machen die Leute das? Und warum ist es halt für die was Erstrebenswertes, ihr fast teilweise halt das ganze Ersparte oder zumindest sehr viel Geld da reinzuhauen. Und das sind eigentlich so die grundpsychologischen Fragen, die man sich da halt stellen müsste. Wo ist der Fehler in unserem jetzigen System, dass die Leute denken, das, wo sie ganz leicht rausfinden könnten, dass das ein Betrug und eine Abzocke ist, warum gehen die dann darauf ein?
Naja, also dann würde ich gleich mal überleiten zu unserem ich nenne es mal Bullshit-Gequatsche. ich habe das Gefühl, gerade wenn du jetzt, sag ich mal, wichtig und intelligent klingen willst, ne, gerade so, dass es wichtig ist, dann fängst du an mit so englischen Wörtern, also das bekannte Denglisch halt, um dich zu werfen.
Wie
also
wir
auch gerade wenn, wie wir, genau. Weil gerade wenn du dann irgendwie so hörst, das ist irgendwie dein Financing, Optimierung und DevOps Ressourcen werden da bereitgestellt und tralala und so. Du hast als normaler Mensch, wenn du dich jetzt nicht da mittendrin bist, hast du keine Ahnung, was die von dir wollen. Das ist ja auch so, wenn du irgendwie, das sei ja früher immer schon, wenn Leute irgendwie angefangen haben, so, ja, ich hasse Versicherungen irgendwie, gerade wenn Versicherungsvertreter, die ziehen uns alle über den Tisch so. Ja, weil der auch teilweise mit irgendwelchen Worten dann um die Ecke kam, die du halt nur so halb verstanden hast, so richtig hast du aber auch keine Lust gehabt, dich mit damit auseinanderzusetzen. Okay, der will mir bestimmt irgendwie Geld aus den Taschen ziehen. Wahrscheinlich will er das auch, ja. Ich meine, er muss ja auch verdienen. Aber das ist, glaube ich, bei dem Ding halt das Gleiche halt. Also auch so Sachen, wo du halt eben meintest, da ist kein Vertrauen in den Staat oder sonst irgendwas halt da. Machen wir uns doch nichts vor. Also sowas Berufe wie zum Beispiel ein Hausmeister. Da wurde in der Schule früher immer zu uns gesagt, das ist das Schlimmste, was du werden kannst, Hausmeister. Das ist Abfuck, da hast du eigentlich nie was gelernt und tralala. Was hat man gemacht, weil man ja sehr schlau ist als Marketing-Experte? Man hat es umbenannt in Facility Management. So, das klingt natürlich schon mal viel, viel geiler. Und man denkt irgendwie so, oh, ein Manager, meine Fresse, was macht der denn? Der ist doch bestimmt irgendwie Haufen Personal und so. Da glaubt kein Mensch, dass der bloß die Glühbirnen austauscht, so nach dem Motto halt. Und ich habe das Gefühl, dass das sowohl mit dem Kryptokram, mit den NFTs und generell halt alles, was so auch mit Internet oder überhaupt mit so Werbemaßnahmen zu tun hat, dass das genau das Gleiche ist. Es kann keiner das mit einfachen Worten beschreiben, weil es dann langweilig und nicht innovativ klingt und du dich dann gar nicht darauf einlassen würdest.
Ja, das hat auch, das begegnet einem ja auch überall, dass mit englischen Begriffen um sich geworfen wird, jetzt nicht nur bei Finanzen, bei der großen Business World, auch im sozialen Bereich. Also wenn irgendeine neue Idee kommt, wie man das soziale Leben, wie man gegen Diskriminierung und all sowas vorgeht, kommen als einem erstens irgendwelche Begriffe aus der amerikanischen Sozialwissenschaft oder der praktisch gelebten, dem Versuch, irgendwie soziales Leben zu verbessern, kommen einem dann die Ohren. So.
Ja.
Das fängt an bei so Sachen wie People of Color. Es geht natürlich, wenn Amerika auch Leute dann weiterhin als Black bezeichnen, als Schwarz oder als Brown, und das irgendwie zusammenzufassen, nennen wir es halt People of Color. Und im Deutschen wird das dann von den Leuten, meistens akademischen, journalistischen, gebildeten Leuten, die versuchen, vielleicht aus den völlig guten Motiven das an die breite Masse zu bringen, so übernommen und dann als wie so ein kleines Dogma vorangesetzt. Wir nennen sie jetzt People of Color. Warum nennen wir sie nicht farbige Menschen? Ja, weil farbig ist ja bei uns auch rassistisch konnotiert. Aber es ist doch das gleiche Wort, nur in einer anderen Sprache. und dann fängt es dann noch an, dann kürzt man sie ab mit POC und setzt dann noch BI davor, damit man noch die Indigenous, und was steht das B? Brown, Indigenous, was weiß ich. Und dann wird daraus BIPOC. Und dann klingt es schon wie eine Krankheit. Und das setzt man halt normalen Menschen vor und erwartet, dass die dann drauf einsteigen und sagen, oh, wenn ich diese Begriffe nicht benutze, dann bin ich jetzt Rassist. Also die Absicht ist klar, auch die Herkunft ist klar von einem zutiefst rassistisch, also einem Land mit extrem rassistischen Fundamenten wie den USA, wo das ist eben sehr schwierig aufzudröseln ist. Dann versucht man das hier überzuziehen und dann begegnen einen Artikeln solche Sachen wie Wissenschaftler of Color. Bei wem willst du da Verständnis ernten? Bei wem willst du das Denken ändern? Damit bringst du doch höchstens Leute, die sowieso auf deiner Seite gestanden wären, gegen dich auf, weil sie selber mit diesem Quark da nicht mehr klarkommen. Also, nicht, dass ich jetzt hier... Und wenn ich das jetzt sage, dann stehe ich gleich im Verdacht zu sagen, oh, der will wohl offensichtlich seine eigenen rassistischen Tendenzen dadurch wieder verbergen, indem man nicht die richtigen Begriffe benutzt. Und schon ist man in einer Argumentationsecke drin, aus der man gar nicht mehr rauskommt, wenn da genug Leute auf einen einstürmen. Aber gerade so diese englischen Begriffe, die auch ganz viel in so psychologischen Dingen und sowas einem da um die Ohren gehauen werden und die dann als Kampfbegriffe benutzt werden, sich auf irgendeine Seite zu schlagen, weil meistens hat man ja nur zwei Seiten, obwohl die meisten Leute das sowieso nicht sind. Und dann, ja, dann ist man von Buzzword-Schlachtengeheul umzingelt und will eigentlich gar nichts mehr mit dem ganzen Zeug zu tun haben. Klar, viele Leute würden sagen, ja, natürlich ist Rassismus scheiße und sowas, aber wenn ihr mit sowas kommt, dann bin ich raus. So. Ich bin weiterhin nett zu meinen Kollegen, die eine andere Hautfarbe haben, aber fangt jetzt nicht damit an, dass ich mit euch noch rumdiskutiere. Und dann hat man sozusagen die Leute, die eigentlich den Kampf aufnehmen wollen, um gegen rassistische Tendenzen zu kämpfen, haben dann keine Verbündeten mehr und sind dann auf sich allein gestellt und können sich dann aber wieder als Opfer inszenieren. Und das ist so ein Kreislauf, der füttert sich dann. So, bin ich das mal losgeworden. Dankeschön.
Ja, würde ich sogar zustimmen wollen. Was bei mir eher noch so ein bisschen, was mir da auffällt mit diesem ganzen Buzzwords rumgepalaber, wie wir
finden mal ein deutsches sagen. Wort dafür, Sumsenwörter.
Sumsenwörter, genau. Mit diesen, ich sag mal, wir nennen sie mal lautstarke Wörter halt sozusagen so. Also die Sachen, was mich zum Beispiel, ich bin ja jetzt durch meine aktuelle Stelle, also ich habe jetzt quasi halt auch einen Teilzeitjob angenommen und bin da jetzt Community-Marketing-Manager oder Community- und Marketing-Manager. Das heißt, ich muss mich jetzt mit diesem Quatsch auch beschäftigen und Gott sei Dank ist das nicht ganz so schlimm dort in der Firma. Also das heißt, wir haben auch einen, unser Chef, der kommt halt ursprünglich auch aus der Werbebranche und der ist das halt auch leid, diese dummen Buzzwords und blauen hast du nicht gesehen. So. Und er hat aber auch, wir haben jetzt gerade einen Kunden, das ist eine IT-Firma und du musst das halt alles erstmal ins Deutsche übersetzen, was die da von sich geben. Also ich finde auch in der IT-Branche ist das halt schlimm, weil da ja eh Englisch halt die vorherrschende Sprache ist und dann noch diese Abkürzung, du hast keine Ahnung, was die von dir wollen, wenn die dir halt versuchen, ihr Produkt zu erklären. Da geht es um Containertechnik. Ich wusste noch nicht mal, was das ist. So, bis ich das jetzt begriffen habe, da wurden mir irgendwelche Wörter um die Ohren gehauen. So, ja, DevOps und SUSE Reporting und bla. Und hast du nicht gesehen, das eine waren Programme. Deshalb habe ich nicht rausgehört. Ich dachte, das wären irgendwelche Begriffe für was weiß ich nicht was. Das andere waren tatsächlich Begriffe. Also da gab es eins, das nennt sich irgendwie, glaube ich, Prionisierung oder so ähnlich, das heißt, glaube ich, irgendwie übersetzt eigentlich Ressourcen bereitstellen. So, warum kann man es denn dann nicht so nennen? Warum muss ich denn da jetzt noch ein Wort dafür rausballern? So, naja, ist ja auch egal. Jedenfalls geht es aber in vielen von diesen, gerade auch in diesen Agenturen halt so, dass da mit irgendwelchen Buzzwords um sich geschmissen wird, um Werbung halt attraktiver zu machen, die zu verkaufen und so. Und dann stehst du da, hast auch eine ältere Zielgruppe und muss denen das irgendwie übersetzen, weil die können damit nichts anfangen. Also wenn ich meiner Mutter oder irgendwie sowas erklären muss, die kommt mir da auch manchmal mit Fragen so. Das ist auch vor allen Dingen schwierig, weil wir ja mittlerweile auch in einer Welt leben, wo die alle der Meinung sind, ja, die jungen Agenturen, wir sind alle jung und dynamisch. Wir wissen alle, wie das heißt. Die ganze Welt hat sich damit schon beschäftigt. Nee, hat sie sich nicht. Das seid ihr, die sich damit beschäftigt haben. Vielleicht die jungen Studenten, die alle denken, sie kommen, wenn sie rauskommen aus dem Studium, ist die Wirtschaftswelt ihnen offengestellt. Und das war's. Mehr ist das nicht. Also meine Mutter weiß nicht Bitcoin, Crypto-Chain und so ein Quatsch, was das halt alles ist. So. Da hat die keine Ahnung. Das ist aber, glaube ich, auch das Problem an der heutigen Welt, die auch sehr medial eben belastet ist halt eben, dass die na sehr in ihrer Zeit leben. Also die denken halt dann irgendwie auch nicht mehr an die älteren Mitbürger oder so. Ich sag mal, an die Leute, die überhaupt nichts mit dieser Welt zu tun haben, sondern die leben halt in ihrer Blase und projizieren diese Blase halt eben auf alles. Und dann werden dann halt auch nur noch solche Begriffe um sich geschmissen. So, da müssen wir mal ein Reel zusammenworken sozusagen. Was denn für ein Reel? Ja, auf Instagram.
Ja,
okay, schön.
Ja, oder dass sie irgendwie machen das und das Reel, machen nochmal ein Showreel oder Dings. Und wenn du den mal wenn man nur höflich nachfragen würdest, was denn eigentlich ein Reel ist, warum heißt denn das Reel, warum ist denn das ein Rad, erklär mir das doch mal.
Ja.
Und dann stehen die halt dann da und würden das bestimmt nicht erklären können,
nee,
dass es daher
nicht
kommt von einer Filmrolle tatsächlich, dass man nichts weiter macht als einen Film von einer Rolle abspielen und daher kommt es dann. Und ja, das ist halt, ich kenne wirklich jemanden, der keinen Satz sagen kann, ohne ein englisches Wort zu benutzen. Und dem will ich auch nichts Böses unterstellen, der hat einfach auch lange international gearbeitet, und dann viel mit Werbeagenturen zu tun gehabt. Und da ist das eben so, dort die Lingua Franca, dass man eben seine überall diese Wörter reinsetzt. Natürlich verstehe ich, was er meint. Es klingt trotzdem dämlich. Und ich fühle mich halt immer so dann extrem, wie soll man sagen, es brodelt in mir, jedes Mal zu sagen, wie das entsprechende deutsche Wort dafür ist. Ich will nicht sagen, ich fühle mich getriggert, weil sonst würde ich mich jetzt unglaubwürdig machen. Aber es ist ja auch so tatsächlich, dass mea culpa und so, wir sind ja auch nicht davon ausgenommen. Also wenn wer gern mal in unsere anderen Podcasts nördlich reinhören will, das fällt uns selber schon schwer, mal solche Wörter auszulassen. Und es hat auch natürlich damit viel zu tun, weil wir eben über die Themen, die wir reden, viel auf Englisch lesen. Ja, und dann schnappt man eben bestimmte Sachen auf oder hört, wie manche Leute das sagen, aber es wird teilweise so dämlich, wenn ich dann auch so solche Tweets dann von Leuten lese, so wegen, oh, da kann ich dann richtig appreciaten. Ach, kannste, schön.
Und es ist also auch mal, ich hasse auch dieses halt, lass uns doch mal was schedulen. Lass uns einfach einen Termin finden. So, warum müssen was? Alter Schwede.
Ja, das ist immer so eine meiner Lieblings. Ich hatte das halt wirklich. Ich war auf einer Messe und hinter mir standen Leute und haben darüber geredet. Ja, das können wir dann bei uns im Backoffice machen. Geben Sie einfach mir einen Call, dann schedulen wir was. Und er hat es auch nicht ironisch gemeint. Nee. Und das begegnet einem so viel. Und es ist, also gerade, es ist nicht so sehr, dass man sich aufregt darüber, dass die Leute es machen, sondern dass es Leute machen, die es eigentlich besser wüssten und besser könnten. Weil es sind alles Leute mit höherer Bildung oder einem offiziell höheren Bildungsabschluss. Und das ist das Frustrierende dabei.
Ja, du hast, glaube ich, einfach das große Problem, du kannst dich dem nicht erwehren, weil die ganze Umwelt halt auch auf dich damit einballert. Wenn es neue Technologie gibt, dann wird immer erstmal versucht, das Englische da durchzubrechen, halt, weil halt natürlich Englisch die Weltsprache ist. Und dann kommen die dir halt dann eben mit so neuen Sachen. Googeln zum Beispiel, das beste Beispiel. So, du guckst im Internet nach irgendwas, ja, wir googeln mal schnell. So, kein Mensch kommt auf die Idee, irgendwie lang auszusprechen, so, ja, ich suche jetzt mal im Internet nach einem Begriff. Nee, du googelst, das geht schneller. Das ist irgendwie eine Sekunde erzählt und Feierabend und nicht irgendwie 3 Sekunden einen Satz zusammengesucht.
Na gut, das ist aber immer so bei Markendominanz. Also man sagt ja auch Photoshoppen. Nee, das ist
das ist Markendominanz, aber du hast ja zum Beispiel von Callen geredet sozusagen halt. Wenn ich jetzt einen Skype-Anruf habe oder sonst irgendwas oder über Teamspeak oder Teams oder was es da nicht alles gibt, dann wird es auch nur noch Callen genannt. Ja, wir callen nachher mal sozusagen. Genau. Das ist... Da wird nicht gesagt, wir machen nachher einen Videoanruf oder einen normalen Anruf über Programm XY. Nein, wir callen. So.
Ja. Und es ist und halt das so, dass, also ich habe das damals mitgekriegt, weil ich damals viel mit der Callcenter-Branche zu tun hatte. Und wie das dann gerade im Lauf der Pandemie sich dann so wirklich so wie eine Welle durchgespült hat, durch alle Lebensbereiche, dass wir dann einen Call haben. Nee, du hast keinen Call, du hast eine Telefonkonferenz, aber gut. Du kannst auch nicht TK sagen, hat man früher gesagt. Ist sogar kürzer als Call, TK.
Ja, aber das ist Tiefkühlhaus.
Der Kontext macht das Lied.
Du kannst auch einfach sagen, du hast ein Meeting. So, das haben sich auch früher viele Leute aufgeregt. Das haben sich auch viele Leute drüber aufgeregt, zu sagen, das heißt nicht Meeting, das ist eine Besprechung, Herrgott, nochmal.
Und vor allem ist auch Besprechung im Deutschen präziser, weil Meeting ist tatsächlich so, du kannst jemanden treffen, du musst dazu nichts sagen. Bei einer Besprechung wird was besprochen.
Aber es klingt wichtiger. Es klingt ja im Business-Kontext wichtiger, wenn du ein Meeting hast. Ja. Eine Besprechung klingt so, ihr trefft euch also auf eine Raucherpause, auf Deutsch gesagt.
Eine Smoking Break. Aber es ist halt vor allem so, es ist so eine falsch angenommene Wichtigkeit.
Und natürlich.
Da, also es fängt bei solchen Sachen, wo ich heute immer noch sehe, dass die Leute irgendwas beschreiben, wir machen das in 2016 oder sowas. Nein, du setzt vor einer deutschen Jahreszahl, im Deutschen vor einer Jahreszahl setzt du nicht ein In. Du musst das nicht machen. Wir haben das 2016 gemacht, nicht wir haben das in 2016 gemacht. Das machen Amerikaner, wir machen das nicht. Wir sind effektiver.
Aber siehst du, da hast du genau das Richtige angesprochen, ob das nun jetzt wichtiger klingt oder sonst irgendwas. Das ist genau dieselbe Scheiße mit Kryptowährung und NFT und so. Es klingt halt einfach wichtig, es klingt interessant und das ist das, wonach es geht. So, und wenn du das jetzt wirklich aussprechen würdest, wie es halt ist, oder ich sag mal, du, eine Kryptowährung würde sich jetzt genauso erklären, wie sie halt funktioniert, nämlich auf Betrug hauptsächlich sozusagen oder auf das Ausbeuten von Idioten sozusagen, würde es natürlich kein Mensch kaufen. So.
Oh, sag das nicht so laut. Das tatsächlich wurden auch in den Videobeispiele gesagt, habe ich aber auch gelesen, dass solche Pump-and-Dump-Schemes, wie man nennt, also solche Betrugsmaschen, weil es ja dort keine Regelungen gibt, die werden dort ganz öffentlich bekannt gegeben und werden Leute dafür gesucht. Wir sagen, wir machen jetzt diese Betrugsmasche, wir suchen Leute dafür.
Ja gut, ich meine, das gibt es auch, das sind dann wieder die Leute, die moralisch dann denken, okay, dadurch kann ich schneller Geld verdienen und so und muss halt nicht viel wissen und bla.
Die unmoralisch denken.
Ja. Was habe ich gesagt? Moralisch, ne? Nee, die unmoralischen, genau. So. Ja, ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel mittlerweile so einen Abwehrmechanismus angefangen, mir anzutrainieren, dass ich halt eben immer denke, wenn einer anfängt, so halt geschwollen daherzureden, halt gerade mit so irgendwie so diesen Buzzwords und bla, dass der mich verarschen will und dass der mir schon irgendwie schmierig irgendwie rüberkommt und nicht seriös ist. Das ist halt so meine Abwehrhaltung dem gegenüber.
Ja, das ist halt das. Ne? Also wenn jemand so redet, dann ist es auch bei mir erstmal so von wegen, weil der weiß überhaupt nicht, wovon er redet.
Also, richtig.
Er schmeißt mit den Begriffen um sich und versucht entweder die eigene Unkenntnis oder Unsicherheit oder irgendeinen sonstigen Mangel zu verdecken.
Genau. Also ich weiß halt nicht, also geht es glaube ich sowieso hauptsächlich auch älteren Semestern, die jetzt sage ich mal jetzt nicht mehr so technikaffin sind und so weiter, die da ja nicht so drin sind. Aber bei denen ist es glaube ich das gleiche Prinzip früher wie mit Versicherungsmaklern oder Bankangestellten, wenn die dann anfangen da irgendwie von ihren Investments zu reden und tun sie doch mal da einen Bausparvertrag und hast nicht gesehen und am Ende kam dann mal irgendwie Jahre später raus, dass es alles Bullshit war so und sich das dann halt eingepläut hat, naja, Versicherungsmakler und Bankangestellte oder generell Banken, naja, den kannst du nicht so über den Weg trauen. Und so ist das bei mir mittlerweile halt mit diesen ganzen Marketingfirmen, dass ich immer so das Gefühl habe, na klar, verkaufen die dir da irgendwas, aber letzten Endes wollen die halt nur verdienen. Denen ist das Produkt, was du hast, ist denen scheißegal. So, also da können sie dir noch so sehr erklären, irgendwie so, ja, der Kunde ist uns wichtig und wir wollen natürlich das Produkt von ihm pushen, damit wir eine mehr Reichweite dann generieren und mehr Traffic generieren und das Produkt sozusagen on the next level bringen.
Ja, das ist so wie.
Das ist Quatsch, das ist alles Bullshit.
Die Unternehmenswerte irgendwie sich ausdenken und solche Sachen.
Ja. Also, das ist alles Blödsinn. Also die kümmern sich nicht um dein Produkt. Du bist ein Auftrag für die so. Und dann machen sie es halt interessant. Und wenn die Kampagne oder was auch immer sie mit dir gemacht haben, nicht funktioniert hat, naja, dann that's it. So, dann war es halt so. Dann hast du halt trotzdem deine Rechnung zu bezahlen und dann gehen sie halt zum nächsten Auftrag.
Ja, und vor allem, es kann sich ja auch verändern. Also natürlich gibt es, sag ich mal, einige Beispiele von Firmen, die ihre Unternehmenswerte ganz klar leben und die damit auch seit Jahrzehnten oder noch länger Erfolg haben. So, das begründet sich aber meistens immer aus dem Produkt selber. So, Das ist da, das funktioniert, das ist gut, da steckt eine Geschichte dahinter. Und dann ist es leicht, daraus positive Unternehmenswerte abzuleiten oder zumindest für alle so allgemeingültig mal zusammenzufassen. Während halt anderswo, wo man weiß, ihr macht entweder den gleichen Scheiß wie viele andere auch. Und
we make a difference.
Ja, und oder es ist halt irgendein Blödsinn, oder es ist halt wirklich was, was wirklich nicht wichtig ist, oder es ist halt irgendwie etwas, wofür man auch nicht irgendwie den Leuten irgendwie groß Unternehmenswerte zu jubeln hat, weil das meistens eh so eine Marketingmaßnahme ist und es eher darum geht, sagen wir mal, den Leuten noch ein gutes Gefühl zu geben, dass sie hier für eine Firma arbeiten, die ihre Werte liebt, die so ein Teil dieser Werte. Ich will das auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen, dass es wichtig ist, sowas zu haben, nur da, wo ich es schon miterlebt habe, wo es darum geht, Unternehmenswerte zu zusammenzufassen, zu erstellen, sage ich jetzt mal, dass es halt wirklich nur darum ging, wir geben mal nach innen ein positives Gefühl anhand dieser Unternehmenswerte und können uns da so ein bisschen dran orientieren. Wenn aber die Marktsituation eine andere ist, dann ist das erstmal nicht so wichtig.
Naja, es ist...
Oder man braucht es halt auch nicht. So,
ja. Nee, also ich hab halt gelernt, dass ich große Betriebe, also große Unternehmen, wo die halt wirklich Tausende oder über Tausende Mitarbeiter haben, dass die sich natürlich nicht um ihre internen Firmenwerte scheren im Sinne von, wir sind eine Familie. Das ist Quatsch. So sind sie nicht. Das ist halt nur so eine Message nach außen, damit sie halt für irgendwie eine Nachricht nach außen, eine Botschaft, dass die halt eben, sag ich mal, attraktiver natürlich auf dem Markt halt eben sind für andere, die dann halt denken so, ach, guck mal hier, große Familie, die kümmern sich um ihre Mitarbeiter, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Ich finde, ich habe die Erfahrung gemacht, dass kleinere Teams besser sind, weil erstens mal dann kurze Wege sind, was die Besprechung angeht, dementsprechend die Kritik auch irgendwie ein bisschen... Na, wie soll ich sagen, halt ein bisschen ehrlicher halt ist. Es ist nicht einfach nur so, ja, Frau Müller, Sie waren schlecht, der Chef ist sauer, so nicht. Und dann ist Frau Müller irgendwie den ganzen Tag schlecht. Nee, da kommt der Chef direkt hin und sagt, Frau Müller, das beim letzten Auftrag müssen wir anders machen. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Genau. Und so geht es mir halt auch mit diesen, ja, mit diesen ganzen Marketing-Gequatsche halt. Also gerade wenn jetzt irgendwie, also es gibt ja durchaus Firmen, die sich schon um die Produkte kümmern oder ich sag mal um ihre Auftragspartner und da auch wirklich hundertprozentig dahinter stehen. Sind aber, finde ich, meistens diese kleineren Agenturen. Das sind nicht die großen, die dann irgendwie, für die ist das halt der nächstgrößere Auftrag, so nach dem Motto. Und eigentlich geht es nur darum, dass wir halt die ganz großen Firmen halt irgendwie ranziehen. Und da ist es dann auch scheißegal, wenn die halt, sag ich mal, den Auftrag verpatzen, dann werden halt die Leute aus dem Team halt, oder aus dem Team rausgekickt, die damit zu tun hatten und sich neue rangeholt, weil wir haben ja so viele Mitarbeiter. Bei einer kleineren Agentur ist es ja eher so, dass es halt wehtut und ich finde, bei denen ist es auch, zumindest sollte es so sein, dass die halt nicht so sehr mit diesen Buzzwords um einen rumhauen. Also klar, diese Aufstrebenden, die versuchen es, glaube ich, auch, aber ich glaube, wenn du mit denen auf Augenhöhe diskutieren willst, dann verkaufen die dich auch nicht für dumm. Bei den Größeren habe ich eher so das Gefühl, dass sie dich halt für dumm verkaufen.
Na, im Endeffekt geht es halt darum, wenn eine Firma weiß, was ihr Produkt oder sagen wir mal ihre Dienstleistung, was ja auch irgendwo ein Produkt ist, genau ist, also was sie einem Kunden bieten können und auch wissen, egal aus wie man es dreht und wendet, wir wissen, was wir tun, dann ergeben sich Unternehmenswerte oder eine gute Firmenkultur von selber. Und wenn aber das Produkt schon irgendwo halt entweder, sagen wir mal, wie soll ich sagen, schlecht ist oder irgendwie so lala oder zumindest so viele Mängel hat, die man leicht halt durch irgendwelche Vorkommnisse, die halt dann schnell zum Vorschein kommen können, oder die vielleicht nur dafür da sind, sagen wir mal, wie zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie Uber, die mit Verlusten arbeiten, um am Ende aller Konkurrenten vom Markt zu drängen, um dann die Preise zu diktieren. Oder andere Firmen, die das auch versuchen. Dann weiß man, es geht ja nicht darum, dass den Leuten etwas Supermäßiges da geboten wird. Also sagen wir jetzt mal hier, mega geiler Fahrservice und richtig viel Kohle für die Leute, die jetzt quasi nur einzelunternehmerische Taxifahrer sind, mehr oder weniger. Sondern es geht darum, mit einer großen Masse von Arbeitern, die irgendwie billig Geld hergeben und ihr eigenes Investitionskapital in Form eines Autos einbringen, so viel Kohle so schnell zu machen und Investoren anzulocken, damit man am Ende eine marktbeherrschende Position hat und dann wirklich die Preise diktieren kann. Dann funktioniert das auch mit der Firmenkultur nicht, weil das nicht darauf ausgelegt ist, am Ende den Kunden, also den Fahrgästen, da das Bestmögliche zu bieten, sondern, ich hau jetzt gegen Uber, Entschuldigung, so als Beispiel, was mir mal gerade so on the top of my head hier, ne, haben mal so in die Tonne gesprochen, ne, so einfällt, dann ist das eben schon mal ein Zeichen dafür, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Oder kann man rumprobieren, wie man möchte, mit Psychologen, die vielleicht da arbeiten, die eine Firmenkultur erarbeiten, mit Marketingleuten, die das verkaufen. Aber es nützt halt am Ende nichts. Und dann kommt der Nächste und nimmt dir dann deinen Marktanteil weg, je nachdem, wie gut du dastehst oder auch nicht. So, guck dir Netflix an. die haben das auch probiert, so alle Konkurrenten da vom Markt zu drängen oder so groß zu werden, dass keiner reinkommt. So, und dann kommen die anderen rein und sagen, bam, ich, mein Name ist Disney, knie nieder. Und jetzt merkst du langsam, dass es halt eine so begrenzte Anzahl von Nutzern und von Abonnenten gibt. Und jetzt geht es darum, die nächste Stufe herauszufinden. Was machen wir nun? Und nun stellt sich dann die Frage, ob das wirklich das ist, was das Produkt ist, nämlich guten Content. Content ist auch sowas, da könnte ich die Leute reinschlagen. gute Inhalte in Form von Serien und Filmen zu bieten. So, und das ist halt das, was hinter diesem ganzen Buzzword-Getue auch nur steckt. Irgendetwas vorzutäuschen, was da gar nicht da ist. Also wenn es halt übermäßig benutzt wird. Manchmal kommt man halt nicht drum rum oder manchmal schleicht sich es halt einfach ein, wenn man davon umgeben ist. Aber wenn man sich selber seiner Botschaft und dem Wert seines Produktes bewusst ist und dass man halt wirklich auch den Kunden im Kopf hat, was alle sagen, wir haben immer unsere Kunden als erstes im Kopf. warum gibt es dann so viel Scheiße, die da passiert? dann gibt sich das von allein, finde ich. Nicht ganz von allein, natürlich muss man was dafür tun. Aber die grundsätzliche Basis dafür ergibt sich eben aus der Einstellung gegenüber Produkt und Kunden. So.
Ja, da kannst du dann gleich wieder den Kreis zurück zu den ganzen
Krypto. Coaching, und noch reicher.
ja, kannst du den Kreis zu Krypto und NFT zurückspinnen, weil das ja genau dasselbe letzten Endes ist. Da
ja.
Geht's vordergründig, tun sie so, als ob da die Kunden oder die Abnehmer halt wichtig sind. Im Endeffekt geht's nur darum, halt Geld zu verdienen. So, und
Geld als die anderen.
Ich meine, die Geschäftswelt, das muss man ja leider Gottes sagen, sie funktioniert heute, also es war wahrscheinlich auch schon immer so, aber sie funktioniert irgendwo auch viel auf Lug und Betrug und dass dann halt einige, sag ich mal, mit Unwahrheiten sich eine bessere Stellung dann hinbiegen. Aber ja, also ich glaube, wir werden auch nicht drum rumkommen, dass wir halt, sag ich mal, uns da halt immer damit beschäftigen. Also es wird niemals der Weg sein, was ich ja glaube auch noch mal so, wo du ja vor uns von Faulheit geredet hast, mit den Leuten, die halt irgendwie da denken, sie werden da schnell reich und da arbeitet der Computer dafür und bla. Da werden wir nie drum rumkommen, um uns immer weiterzubilden, um halt eben nicht auf diesen ganzen Betrug reinzufallen. Sei es halt jetzt irgendwie, weil wenn es darum geht, ein Produkt zu verkaufen oder auch irgendwie als Endkonsument das Produkt dann halt eben selber zu kaufen und sich nicht von der Werbung reinlegen zu lassen. Oder eben auch mit diesen ganzen neuen Technologien, wie jetzt halt eben diese Geschichte mit Kryptowährungen und NFTs, dass du dann eben doch schlau genug bist zu erkennen, okay, das ist vielleicht nicht gut für mich.
Ja, wobei ich jetzt eben nicht nur sozusagen die Verantwortung bei dem Einzelnen sehe. Es hat ja was damit zu tun, dass die für sich irgendwie gesagt haben, ich setze mich ab von dem Rest, weil irgendwie alle nicht verstehen, um was es wirklich geht oder wie man da schnell an Kohle reinkommt und die buckeln sich ab und kriegen am Ende nichts. Diese Einstellung sozusagen, die buckeln sich ab und kriegen am Ende nichts, die beruht ja jetzt auch nicht sozusagen darauf, dass das jemand völlig aus der Luft greift, sondern die beruht schon darauf, dass es aus der eigenen Erfahrung heraus für diese Leute eben klar ist, dass die sich mit Abbuckeln nicht das Leben herstellen können, das sie gerne hätten. So. Und dass sie für sich auch selber keine Chance oder keine Möglichkeiten sehen, mit normaler Arbeit in Anführungsstrichen dahin zu kommen. Und das hat erstens was. Das denke ich, glaube ich, ist bei dem Einzelnen die Frage der Zielsetzung. Und das andere ist in der Gesellschaft, warum sind wir an dem Punkt, wo es eben viele Leute gibt, die sich halt offensichtlich in so eine Art Multilevel-Marketing auf Computerebene zu begeben, obwohl alle eigentlich wissen sollten, anhand des überall verfügbaren und öffentlich zugänglichen Wissens, ist besser, dass sie nicht drauf reinfallen sollten. So, ich rede immer so komplizierten Sätzen, Entschuldigung. Das wird in diesem Video, was ich am Anfang erwähnt habe, auch wieder eben gut aufgegriffen. In Amerika ist es eben halt eine andere Situation als bei uns. Noch. Man weiß, wohin wir kommen. Aber da hat eben die Finanzkrise 2008 viel größere Verwüstungen hinterlassen. Das geht dann eben nicht nur um die Leute, die da ihr Haus verloren haben, dass sie angefangen haben abzubezahlen, es dann nicht mehr konnten oder Leute, die halt investiert haben und jetzt eben mit leeren Händen da standen, sondern durch die ganzen Effekte, die dadurch entstanden sind, also die ganzen Dominosteine, die mit umgefallen sind und dass eben viele Leute ihre Arbeit verloren haben und dass sich dann ja solche auch wieder so Buzzwords entwickelt haben wie Gig Economy, also dass jeder eigentlich so lebt wie ein Musiker. Man geht von einem Auftritt zum nächsten und verdient da ein bisschen Geld, nur das halt mit regulärer Arbeit. Und gerade so also Uber. Uber ist auch groß geworden, weil viele Leute schnell Geld brauchten nach der Krise 2008. So, wie kannst du das machen? Naja, ich habe hier die Handy-App und dann werde ich hier Taxifahrer mit meinem eigenen Auto. Das hält dich eine Weile über Wasser. So, dann wächst ein Unternehmen dadurch und wird eben sehr wertvoll und geht dann an die Börse und macht großen ROI für die VCs. Und das ist dann eben so ein Beispiel sagt, ja, ich meine, das hatten schon Freunde von mir, die eben im IT-Bereich arbeiten, gesagt, der Traum ist es eigentlich, irgendeinen Scheiß zu erfinden, den kein Mensch braucht und keiner weiß, was man damit machen kann, aber Google kauft es hier für 100 Millionen ab. So. Und es ist halt eben auch so viel Geld im Umlauf, wo diejenigen, die das Geld haben, nicht wissen, wo sie es hintun sollen, um damit noch mehr Geld zu machen und sich dann eben auf viele verschiedene Sachen zu stürzen. Ich glaube, deswegen ist es auch, dass das NFTs durchaus interessant sein können, weil die Leute, ja, Aktienkurse weiß ich nicht, also oder Häusermarkt bringt auch alles nichts, ist der Markt überhitzt, dann probiere ich dann halt wieder was Neues aus und dann hast du halt, das treibt dann eben solche Blüten, dass tatsächlich der WWF NFTs verkaufen wollte oder in NFTs investieren, um damit sozusagen halt ihr Wildtierschutz zu finanzieren. Und ja, wo dann also, halt jemand immerhin sagen musste, Leute, wenn ihr das macht, dann belastet ihr dadurch nur das Klima, dass ganz, ganz viele eurer geliebten Tiere dadurch von allein sterben werden. Wo ihr gar nicht so irgendwie mit Jägern und sonst irgendwie was zu tun haben müsst. Das passiert dann einfach, indem man weiter so die Umwelt verschmutzt.
Ja, ja, also ich will da mal noch einen Gang zurückschalten und zwar diese Situation, die wir jetzt nun mittlerweile auch, also nicht nur seit der ersten Weltwirtschaftskrise da hatten, jetzt 2008, sondern auch, die sich ja nicht verbessert. Ne? Wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo halt die Energiepreise extrem hochgegangen sind, gerade jetzt hierzulande. Also wir haben jetzt zum Beispiel unseren Gasanbieter gekündigt gekriegt. Sei jetzt mal dahingestellt, letzten Endes sind wir an einem Punkt, wo das Leben teurer geworden ist, aber die Löhne nicht gestiegen sind und die Leute halt immer mehr Angst haben, auch angespartes Geld, dass das halt an Wert verliert, was ja auch so ist, und sie nicht wissen, was macht man jetzt damit? Du kannst es nirgendwo so richtig investieren, weil die Immobilienblase, die ist halt kurz vorm Platzen und alles ist überteuert. Du hast sonst keine richtigen Investierungsmöglichkeiten, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass Startup-Unternehmen durchhalten, gerade jetzt in der Pandemiesituation. Das hat keiner vor 2-3 Jahren gedacht gehabt, dass der vielleicht bankrott geht, obwohl er eine super Idee hatte, scheiße Pandemie. Du bist eigentlich gerade vor einer beschissenen Situation und dann haben es natürlich solche Sachen wie NFTs, Kryptowährungen so halt eben relativ einfach, die halt eben dann mit Buzzwords und sowas um sich schmeißen, um zu sagen, du investier doch dein Geld, was an Wert verliert, doch in uns, in digitale Sachen, wo du dir dann später irgendwann mal wieder mehr Geld rausholen kannst, wenn das ja alles vorbei ist. So lange ist es jetzt erstmal sicher, weil es ja ist ja digital, so nach dem Motto. Das klingt ja erstmal an sich nicht schlecht, so, aber wenn du dich natürlich mehr damit beschäftigst, dann ist es halt so. Und es ist ja auch einfach ein ganz großes Problem, das ist ja nicht nur hier bei uns politisch so, das ist ja auf der Welt mittlerweile halt so, dieses, dass die Löhne halt nicht steigen. Du bist eigentlich gewillt, mittlerweile arbeiten zu gehen, damit du ein Dach über dem Kopf halt hast und hast eigentlich nicht mehr so eine richtige Freude an dem ganzen Scheiß. Das heißt, du vertraust schon deinem Staat nicht mehr, du vertraust dem Bankensystem nicht mehr, der Wirtschaft sowieso nicht und wenn du halt, sag ich mal, nicht einen wirtschaftsrelevanten Job hast, bist du eh hinten dran. Also versuchst du halt irgendwelche Wege und Mittel zu finden halt, ich sag mal, mit so wenig Aufwand wie möglich Kohle zu verdienen. So, die einen versuchen es halt über Stream, wo auch immer mal ganz klar sagen muss, das sind halt wenige, die es halt schaffen, da durchzukommen. Dann gibt es die anderen, die sie über ihre Influencer-Tätigkeit halt probieren, wo auch wieder du da sagen musst, das sind ganz, ganz wenige, die da halt diesen Durchbruch schaffen. Und dann gibt es die armen Schweine, die halt nichts von denen halt so richtig begreifen oder auch können und die sich dann halt von Job zu Job schleppen halt sozusagen, die schlecht bezahlt sind und verzweifeln, dass sie wahrscheinlich irgendwann mal arm sterben werden, so nach dem Motto.
Richtig, richtig. Also das ist natürlich auch die Gegenseite, ne? Also es ist mehr Geld im vorhanden, das irgendwo hin muss, aber es kommt nicht zum Beispiel bei den Leuten an, die dieses Geld erwirtschaftet haben für die Unternehmen oder die daran beteiligt werden könnten, weil dann könnten die vielleicht mit dem Geld auch mehr Zeug kaufen, das die anderen Firmen herstellen. So, dieser Gedanke ist ein bisschen absurd, ich weiß. Also. Und das ist halt das. Oder es gibt eben halt eine große Schere zwischen denen, die einen Haufen Geld verdienen in bestimmten Branchen und denen, die halt dann erstmal ja, klatschen können, wenn sie sagen, der Mindestlohn steigt erstmal. Und das ist so eine Situation, und dann kommt noch sowas wie die Pandemie obendrauf, wo dann die Leute ihre Arbeit verlieren, die auch wieder, müssen wir auch sagen, auch positive Effekte im, sagen wir mal, in einem größeren Umfang haben, also wie in Amerika zum Beispiel, wo halt gerade diese schlecht bezahlten Restaurant- und Supermarktjobs immer noch sehr, sehr unterbesetzt sind momentan. Das sind die ersten, die rausgeschmissen wurden und die jetzt aber nicht wieder dorthin zurückkehren, weil sie sagen, für das Geld mache ich das nicht normal. Ich habe in der Zeit irgendwie vielleicht auch andere Möglichkeiten gefunden, wie ich Geld verdienen kann. Oder ich habe mich neu orientiert oder ich mache es erstmal nichts. So. und die müssen jetzt dort Löhne und Arbeitsbedingungen verbessern. In den 80er Jahren wurden nach und nach so Gewerkschaften mehr oder weniger kaltgestellt in Amerika. Und jetzt erleben die Gegenseite, dass plötzlich eine Arbeiterschaft, nicht aus einer großen Vereinigung, sondern eben aus, weil die alle vom gleichen Punkt auskommen und nun an die herantreten, sagt, ja, wir können da schon arbeiten, aber nicht für das Geld. So. Und trotzdem fehlt es halt dann noch und dann haben die jetzt dort gerade eine Lieferkettenproblematik, weil nicht genug Leute da sind, um Supermarktregale zu befüllen oder die Produkte herzustellen, obwohl es eigentlich möglich wäre. Großbritannien, so. Austritt aus der EU, schmeißen alle Ausländer raus. So, das waren fast alle LKW-Fahrer, die wir haben. Ja, scheiße, was machen wir jetzt?
Naja, und also, für das Geld will es halt keiner machen, ne?
Oder man kann die Leute gar nicht so schnell ausbilden, wie wir das jetzt brauchen, selbst wenn die es machen.
Aber geht da erstmal studieren, ist doch
genau,
wichtig.
Genau, erstmal studieren wird dann LKW-Fahrer, da ist das große Geld. Was dann eigener Logistikunternehmer, gibt es bestimmt eine App, wo du dann einsteigen kannst, wo das dann verwaltet wird. brauchst nur deinen eigenen LKW.
Kannst du mit Containertechnik kannst du das dann steuern?
Ja, kannst dann mit Containertechnik deinen Container herumfahren, von A nach B. Nee, aber es stimmt schon, was du sagst, halt diese Kultur, die man in den letzten 25 Jahren auch von sozialdemokratischen Regierungen überall auf der Welt vorgelebt wurde, dass wir alle uns irgendwie ändern müssen und wir sind alle für uns selber verantwortlich und wir müssen entweder große Einschnitte erstmal hinnehmen, wenn wir im Großunternehmen arbeiten oder uns auf unsere eigenen Füße stellen und dann halt jeder für sich selber und Gott gegen alle und wundert sich dann, dass dann halt sozusagen nicht das Lohnniveau so steigt, um dann entsprechende Kosten wieder auffangen zu können, was dann die Leute wieder in irgendwelche extremen Parteien treibt. Bei uns ist es halt jetzt noch nicht, sagen wir mal, so super extrem aus einer wirtschaftlichen Sicht heraus. Aber während wir hier reden, droht ein neuer Krieg in Europa auszubrechen. Und halt nicht nur, in Anführungsstrichen, so ein begrenzter Bürgerkrieg wie in Jugoslawien, sondern ein richtiger grenzübergreifender Krieg. Und der auch dann die Energieversorgung im Rest von Europa bedroht. So, nachdem wir jetzt gerade 2 Jahre Pandemie so durchlebt haben, wo wir jetzt vielleicht so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen, obwohl es gerade in diesem Moment auch nicht besonders super ist. Und nun droht das Nächste. Also dieser allgemeine Pessimismus, was die Zukunft angeht, um damit den Kreis zu schließen, macht einen natürlich auch anfällig für Buzzwords und leere Versprechen.
Ja, das ist es leider. Und also in der Pandemie hat man jetzt natürlich auch gesehen, die Reichen sind halt reicher geworden. Und wenn sie halt natürlich dann mit solchen Methoden halt kommen, also wie gesagt, das ist ja das, was ich schon immer so lustig fand, wie viele Leute halt diesen Elon Musk halt gefeiert haben. Ne? Und dann hat er ja diese Geschichte mit diesen Bitcoins halt so in die Ruin getrieben, halt mit so ein paar Tweets. Das ist Twitter. Der hat einfach nur Twitter aufgemacht, hat was geschrieben und damit ist in Kurse halt eingestürzt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie mächtig dieser Mann eigentlich ist, dass der mit ein paar Worten, die er digital geschrieben hat, Millionen an Leuten quasi einen Haufen Geld kosten kann. So, das ist Wahnsinn. Und der wird halt trotzdem noch von Leuten gefeiert. Ja, er ist ja revolutionär und ein Denker der Zukunft. Und so ein Quatsch. Diese ganzen Supermillionäre, die kümmern sich einen Scheiß um alle anderen. So, das ist das beste Beispiel gewesen, wo sie jetzt alle gesagt haben, ja, das sieht man mal, die stecken jetzt gerade ihr ganzes Wissen in Raumfahrt und Raumtechnologie, weil sie ja weg wollen, weil sie keinen Bock mehr auf uns haben. So. Und wir haben aber auch keinen Bock mehr auf die. Und solche Leute können sich es natürlich leisten, sage ich mal, in diesen Betrugsmodellen halt zu investieren, um vielleicht dann sogar selber noch dabei wieder Geld zu verdienen, indem sie halt einfach mit die Betrügerei machen. Es ist halt nur so schade, dass wir eben, wie du jetzt gerade sagst, nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte, ne, jetzt diesen kommenden Krieg, der da wahrscheinlich droht, Energieprobleme, die wir haben, die ganzen Naturkatastrophen, wir reden noch nicht mal davon, wie das mit dem Klima aussieht und so. Also eigentlich diese ganze Scheiße, die wir jetzt schon seit einiger Zeit durchmachen, also dass wir immer noch nicht so sehr die Faxen dicke haben, um auszuflippen und solchen Leuten halt einfach entweder auf die Schnauze zu hauen, wenn wir sie sehen, oder ganz einfach diese Leute aus unserem Leben zu blockieren und uns gar nicht mehr mit denen beschäftigen sozusagen. Also ich raff das halt nicht, dass es halt dann immer noch Leute gibt, die sich halt intensiv mit denen beschäftigen, denen vielleicht irgendwie so auf eine Treppe stellen und so hoffen, so ja, vielleicht erlösen die uns ja irgendwann. Aber nein, tun sie nicht. So, das ist halt das, was mich dann am meisten halt an dieser ganzen Sache frustriert, wo ich dann auch kein Mitleid mit den Leuten habe, die dann sagen so, ah, ich habe so und so viel tausende Euro oder meine Lebensversicherung quasi hier in Bitcoins verloren oder das NFT hat mich so viel gekostet und jetzt ist es wertlos. Selber schuld. So. Also wenn du es nach den 2 Jahren Pandemie noch nicht begriffen hast, dass du selber gucken musst und dass halt auf jeden Fall die ganz, ganz oben, die reichen Leute sozusagen sich einen Scheiß um dich scheren, dann tut's mir leid.
Ja, das ist halt auch so dieser falsche, dieses falsche Vorgeben, dass irgendwo eine Community existiert, die halt dies nicht gibt.
Und in einem kleinen Bereich vielleicht, ja. Und auch nur in so Sparten, aber nicht, was das Weltgeschehen oder was, sag ich mal, das Wirtschaftsgeschehen angeht. Die gibt es einfach nicht. Da ist immer jeder für sich selber zuständig.
Naja, sagen wir es mal so. Und wir haben jetzt halt, sagen wir mal, im Moment so eine Situation, die zumindest in so einer öffentlichen sozialen Mediendebatte immer darauf hinausläuft, dass man irgendwie zwei Seiten hat, auf die man sich schlagen müsste. Die eigentlich mehr oder weniger sogar in vielen Dingen, sagen wir mal, ähnlich denken, wenn man da mal genauer nachfragt. Nicht im Sinne von, wie sie das Leben managen würden, also das Zusammenleben, meine ich damit. Also, ne, wer ein Rassist ist, der hat halt Ansichten, die jemand, der kein Rassist ist, nicht teilt, wie eine gute Zukunft aussehen könnte. Aber gerade mit den Wirtschaftssachen, denke ich, da gibt es mehr Übereinstimmung, als man denkt, was man im System ändern müsste, sodass alle davon mehr profitieren können. Und das aber es dann immer darauf hinausläuft, dass man immer eine von beiden Seiten einnehmen müsste. Und so kommt dann auch keine, ich sag mal, so kommt nie eine Revolution zustande, wenn es zwei Seiten gibt und ein System, das beide ablehnen, aber die zusammen nicht arbeiten können, um das System zu ändern oder umzustürzen. Ich spreche es mal etwas extremistischer aus, weil halt natürlich die linke Seite nicht mit den Rechten zusammenarbeiten würde, um ein System zu stürzen, was beide in gewissen Seiten benachteiligt, weil die andere Prioritäten haben als die. So. Und das ist halt dann so ein Punkt, wo du dann irgendwo sagen kannst, die tatsächlich diejenigen sind, die am meisten von allem profitieren, die gucken zu, wie das Volk sich gegenseitig auf die Schnauze haut. In der Meinung, sie hätten irgendwas mitzubestimmen. Und wer auch immer von den beiden gewinnt, ist doch uns egal, wen wir dann als nächstes ausnehmen können. So, jetzt habe ich schon sehr revolutionär-mäßige Aussagen hier getroffen. Aber das ist, glaube ich, das, was die dann auch wieder vereinigt. So. Und das ist dann eine ausweglose Situation, wenn man eine schnelle Lösung haben will. Und das ist halt auch das Problem, dass heute, gerade auch mit Buzzwords und mit dem ganzen NFT, das ist alles vor allem ein Symptom dessen, dass die Leute eine schnelle, einfache Lösung für etwas so Kompliziertes haben wollen und dann enttäuscht sind, wenn es nicht funktioniert.
Ja, ja, weil die halt auch alle keinen langen Atem mehr haben. Also das ist halt generell das größte Problem. Also das merkst du an diesen ganzen Influencer-Thematiken und sowas halt. Das merkst du an der Wirtschaftswelt. Es muss immer das nächste große neue Ding erfunden werden. Das muss ein neuer Trend entstehen. Auch jetzt, wenn irgendwelche, jetzt der aktuelle Kunde, der da auch meinte, er möchte bitte eine Kampagne haben, die muss viral gehen. Also es muss Potenzial haben, viral gehen zu können. Aber ich weiß doch jetzt nicht, was der nächste große Trend sein also ist. Es kann genauso gut sein, dass morgen alle auf Regen stehen und wir haben auch ein Video gedreht, was Sonnenschein verspricht. So, ja, Pech gehabt, dann sind wir genau in die falsche Richtung gegangen. Das ist halt auch sowas, dieser Anspruch, genau zu wissen, was in der Zukunft funktioniert, damit ich halt schnellstmöglich auch alles so hinstellen kann, um davon zu profitieren. Aber so funktioniert ja das Leben halt nicht. So, also wenn diese Schnelllebigkeit schon so funktionieren würde, dass wir, sage ich mal, alle mit 29, Anfang 20 halt Millionäre sind, ausgesorgt haben und nie wieder was machen müssen, dann glaube ich, dann hätten unsere Großeltern, würden die uns einen Vogel zeigen und sagen, spinnt ihr? So. Die haben mit 60 vielleicht noch nicht mal ausgesorgt. So. Ja, oder können Schuld. Mit 60
die Videospiele.
Stimmt gar nicht.
Die versprechen immer schnelle Lösungen.
Die Videospiele ziehen dich in eine Welt rein, wo alles gut und schön ist. Du bist der Held deiner Story.
Ja, da denkt jeder, er ist der Beste und kriegt eine schnelle Lösung, immer einen Headshot verpasst. So, ich habe den Schuldigen gefunden. Wir schaffen den Videospiel ab. Dann ist alles wieder gut. Ja, ich weiß nicht. Finden wir eine Lösung?
Du wirst da keine Lösung finden. Also die einfachste Lösung, die ich jetzt für mich selber auch gefunden habe, ist tatsächlich einmal das mit dem Job halt nicht so ernst zu nehmen, diese ganzen Buzzwords halt, also gerade dieses Marketingkram und das auch ein bisschen humoristisch aufzugreifen, also so quasi, wenn dann wirklich halt ein Kunde kommt oder ich sag mal auch innerhalb in der Firma dann so gequatscht wird, dass man dann vielleicht einfach mal so neckisch sagt, kannst du mir das vielleicht nochmal im deutschen Ton sagen oder irgendwie sowas halt. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich mich mittlerweile halt sehr raus, was halt auch gerade diese ganzen NFT und Krypto-Kram angeht. Also ich habe dazu alles stumm geschalten, dass ich fast nichts davon mitkriege. Okay, jetzt muss ich halt einmal pro Woche dafür Recherche betreiben und da wird es mir dann halt mit angezeigt an neuen Nachrichten, aber das ignoriere ich dann halt. Also ich versuche mich dann wirklich komplett aus diesen ganzen neuen Trends, Hypes und sonst irgendwas halt rauszunehmen und das gar nicht mehr auf mich einwirken soll, weil ich mittlerweile auch in einem Alter bin, wo mich das nur noch anstrengt.
Ja, das ist halt oft so, dass man dann so überwältigt wird von irgendeinem neuen Hype, der dann aus unserer Sicht des Alters dann wissend, dass das bald wieder vorbei sein wird. und das ist gerade alles, was so in der digitalen Welt angeht, sowieso absehbar, dass alles, was irgendwie groß ist, irgendwann auch mal endet. Und
wenn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, mein Schatz, es ist vorbei.
Die Frage ist dann immer, ob es dann irgendwann heißt, es ist too big to fail. Aber gerade die großen Firmen stehen ja unter extremem Aufsichtsdruck, gerade oder Regulierungsdruck, sodass, wenn zum Beispiel sagen wir, Facebook krachen gehen würde tatsächlich und dann jemand sagt, wir hätten gerne Hilfe vom Staat, dass die dann halt lachend der Tür verwiesen werden würden.
Ich wette ja mit dir, dass wenn dann irgendwann mal dieses Metaverse dann so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, nämlich so wie bei Ready Player One, dann wird er sich da einfach ein Haus bauen oder irgendwie so eine Zone, wo nur er regiert und dann gibt es auch Facebook nicht mehr. Dann wird er alles verkaufen, ja, ist mir alles scheißegal.
Der sitzt dann ganz allein im Metaverse und weiß nicht, was er tun soll.
Ja, beziehungsweise hat er bestimmt schon irgendwie so seine Milliarden oder wie viel er hat, darin investiert, dass sein Gehirn weiterhin am Leben gehalten wird und irgendwo in so einem Wassertank da schwirrt und der am Metaverse angeschlossen ist.
Ja, dann
so,
kommt dann halt einer und lässt das Wasser ab und dann.
Das ist ja irgendwo versteckt, das weiß kein Mensch, in irgendwie sibirischen Berggebirge oder sowas halt.
Drohne, hast du da mal
so ein geheimes Labor?
Ja, das ist halt ja, das Metaverse, das ist dann die nächste Scheiße.
Das ist jetzt nach Kryptowährung und NFTs, das ist der nächste Bullshit, wo ich schon einfach müde abwinke und sage, ja, macht mal ohne mich weiter.
Ja, genau. Wir holen uns alle so eine virtuelle Realitätsbrille und dann sind wir im Metaverse. So, als ob das, ja. Es ist ja nicht mal so, dass irgendwelche Jugendlichen drauf abfahren.
Das ist geil,
mein Oculus, endlich kann ich was Gescheites nutzen.
Nee, weil die glaube ich.
Oma treffen bei Facebook.
Ja, es ist, glaube ich, auch, weil erstens mal noch nicht jeder drauf aufgesprungen ist an großen Firmen und sonst irgendwas. Und dann auch, weil, glaube ich, viele das eher noch so belächeln halt, weil die das, glaube ich, selber alle noch ein bisschen lächerlich finden. Also es gab ja die ein oder anderen Firmen, die schon irgendwelche Gebäude oder Plätze dort gemietet haben, um ihren Scheiß da zu verkaufen. Selbst Snoop Dogg, wo ich mir auch sage, Alter, du bist genauso eine Nase. So ein Scheiß mit so. Du hast einfach nur zu viel Geld und weißt nicht, wohin damit. Das ist es eher.
Ja, er kriegt dafür schönes Geld.
Das wahrscheinlich auch, ja.
Ja.
Naja.
Und das ist halt so, dann genau, das ist das nächste Buzzword. Weil das merkst du jetzt auch so, gerade bei, ich lese ja viel so Technikblogs und sowas oder schon Seiten halt, wo vor allem Technikjournalisten dann so das nächste Buzzword dann introducen. Dann wird überall vom Metaverse gesprochen. Also jede Firma braucht jetzt ein Metaverse. Apple braucht ein Metaverse. Microsoft braucht ein Metaverse. Wie könnte das Google Metaverse aussehen? Wieso? Wieso brauche ich ein Metaverse? Ich kann mir vorstellen, okay, wenn man eine Brille hat, die vielleicht irgendwie integriert hat, dass man dann sehen kann, wer gerade anruft und sowas, dann ist das vielleicht praktischer, als wenn ich zum Handy greifen müsste. Aber
ja, das hatten sie doch mit diesen Google Glasses doch mal probiert, dachte ich. Das war doch eigentlich damals die Intention, dass du im Endeffekt in dein Google Glass mehr oder minder das Internet halt eigentlich immer abrufen kannst, beziehungsweise auch dann diese Anrufe machen kannst.
Ja, hatte doch keinen interessiert. Jetzt,
ja, eben.
Jetzt hört man seit Monaten im Apple-Universum davon, dass Apple auch eine VR-Brille macht. Keiner hat es je gesehen, keiner weiß, wann es rauskommt, aber die Analysten machen schon Spekulationen. Naja, dieses Jahr wird es wohl jetzt auch noch nicht mehr rauskommen, nachdem wir das da bei unseren Informanten in der Zulieferkette gehört haben, sondern vielleicht erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Was? Das ist wie das Auto, das Apple seit 5 Jahren irgendwie auf den Markt bringen will, angeblich, das immer wieder verschoben wird und so. Und keiner weiß, ob die wirklich an einem Auto arbeiten oder mit irgendeinem Autohersteller zusammen. Also es ist halt alles absurd. Und naja. Auf jeden Fall ist dieses Metaverse ja aber sowas Unausgegorenes und eigentlich nur, das ist so, das denke ich mir, okay, das hat sich jetzt tatsächlich ein Ingenieur ausgedacht, weil er denkt, es ist cool. Weil es halt technisch cool ist. Und nicht wie er tatsächlich, also wie Mark Zuckerberg das dann, das Facebook rausgefunden hat, weil er irgendwelchen Frauen hinterher stalken wollte und mit seinen zusammen gewürfelten sexistischen Freunden die bewerten wollte, weil das war der Anfang von Facebook. Mit Studentinnen bewerten und sowas. Und also der geht von der Ingenieurssicht dran und sollte aber eigentlich von seiner eigenen verachtenswerten menschlichen Seite dran gehen, um weiter Erfolg zu haben. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Erfolg hat. Irgendein anderer wird mit tiefliegenden, verachtenswerten menschlichen Eigenschaften das nächste soziale Ding machen. Machen wir uns nichts vor, aber das wird dann jetzt halt nicht Facebook sein. Oder Meta, wie es jetzt heißt. Meta.
So, und so schließt sich der Kreis. Deswegen macht eure Recherche. lest nach und lasst euch nicht verarschen, Herrgott, nochmal. Und rennt nicht jedem Trend hinterher.
Genau. Und,
vor allen Dingen, wenn ihr gestandene über 40er seid, ne, die ihr Geld mit einem Internetsender gemacht haben, moderiert haben, gestreamt haben und tralala und sich jetzt wundern, wo ihre Zeit geblieben ist. Freunde, also ich verstehe, dass ihr vielleicht Midlife-Crisis habt, Leute, aber bremst euch, Herrgott nochmal.
Ja, wenn sie keinen gescheiten Rentenplan gemacht haben, dann müssen sie jetzt gucken, wo sie bleiben.
Ja, dann müssen sie halt normal arbeiten gehen. Das Leben ist nun mal ein bisschen härter. So, kann ich nicht ändern.
Oder muss warten, bis die Immobilienblase platzt, dann kann er sich günstig ein Haus kaufen und warten auf die nächste Preissteigerung.
Ja, aber die platzt ja wahrscheinlich erst in 5 Jahren.
Ach so, cool, dann kann ich noch hier verkaufen, was ich habe und dann eine Menge Kohle machen. Wupp, wupp.
Das ist richtig.
Das investiere ich dann alles in Krypto und verliere es dann wieder. Ach ja, mehr dazu in 5 Jahren. Judy, dann in diesem Sinne wünschen wir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Servus, Fitti.
Eine Lamaré Audioproduktion.